Bitte schlagt in euren Bibeln mit mir das erste Buch Samuel auf. Wir betrachten das Kapitel 19, die Verse 11 bis 24. Wenn du ein Lesezeichen hast, kannst du auch noch zum 59. Psalm aufschlagen. Das kann hilfreich sein heute Abend. Ein Psalm, den David in dieser Zeit geschrieben hat, wo unser Text heute von handelt. Psalm 59, ich mag auch die Melodie, dem Vorsänger unter der Melodie, verdirb nicht. Das passt sehr zu dem Kontext. Mir gefällt die Melodie-Bezeichnung in dem Psalm 59. Lass uns jetzt das Wort Gottes lesen. 1. Samuel 19, Vers 11 bis 24. Da sandte Saul Boten zu Davids Haus, um ihn zu bewachen und am Morgen zu töten. Michael aber, seine Frau, berichtete es David und sprach, wenn du diese Nacht nicht deine Seele rettest, so wirst du morgen umgebracht. Und Michael ließ David durchs Fenster hinunter und er ging davon, floh und entkam. Und Michael nahm den Teraphim und legte ihn auf das Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaaren an sein Kopfende und deckte ihn mit Kleidern zu. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach, er ist krank. Saul aber sandte die Boten nach David zu sehen und sprach, bringt ihn samt dem Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Als nun die Boten kamen, siehe, da lag der Teraphim im Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren an seinem Kopfende. Da sprach Saul zu Michael, warum hast du mich so betrogen und meinen Feind laufen lassen, dass er entkam? Michael sagte zu Saul, er sprach zu mir, lass mich gehen oder ich töte dich. David aber floh und entkam und er ging zu Samuel nach Rama und teilte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Und er ging hin mit Samuel und sie blieben in Naioth. Es wurde aber dem Saul berichtet, siehe, David ist in Naioth bei Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie nun die Versammlung der Propheten weissagen sahen und Samuel, der an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, so dass auch sie weissagten. Als dies Saul berichtet wurde, sandte er andere Boten, die weissagten auch. Da sandte er noch ein drittes Mal Boten und auch sie weissagten. Da ging auch er selbst nach Rama und als er zu dem großen Brunnen kam, der in Sechu ist, fragte er und sprach, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe, in Naioth bei Rama. Und er ging dorthin, nach Naioth bei Rama. Und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er ging weissagend weiter, bis er nach Naioth bei Rama kam. Und er zog auch seine Obergewänder aus, und er weissagte sogar vor Samuel, und lag ohne Obergewand da, jenen ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man, ist auch Saul unter den Propheten? Soweit das Wort des Herrn unseres Gottes. Möge er diese Lesung von ihm segnen. Lass uns nochmal beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns Verständnis schenkst, dass du diese Geschichte deiner Treue wieder uns zur Erbauung des Glaubens diene. Und wir bitten für deine Hilfe. Schenk uns aufmerksame Gedanken und aufnahmebereite Herzen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Die beste Handlung des Volkes Gottes ist Heiligung. David war mächtig. Er war ein großer Soldat. Er war nicht nur militärisch sehr effektiv, sondern er war in seiner eigenen Kriegskunst sehr erfahren. Und wir können vielleicht die Frage stellen, warum hat David die Botschafter Sauls nicht einfach sich entgegengestellt? Wenn er Löwen besiegen kann, kann er doch bestimmt diese Männer besiegen. Er überwindet seine Feinde aber nicht, sondern vertraut vielmehr auf Gott. Und er respektiert den erwählten König Gottes und vertraut vielmehr auf Gott als auf sich selbst. Er vertraut auf Gott. Und wir können jetzt auch im Psalm 59 das lesen, wie er da sich, ist es die erste Nacht oder ist er da noch in der Wohnung oder ist er sich versteckend irgendwo? Wann genau Psalm 59 geschrieben wurde, wissen wir nicht, aber wir lesen, was er hier schreibt. Mein Gott, wo er sagt, du bist meine Festung. Er drückt im Psalm 59, im Psalm 10 aus, Vers 10, angesichts ihrer Macht will ich auf dich harren. Denn Gott ist meine sichere Burg. Und so möchte ich uns heute Abend auch drei Dinge zeigen aus dem Text aus 1. Samuel. Gottes Rettung in einer treuen Frau. Vers 11 bis 14 und auch Vers 17. Gottes Rettung durch eine treue Frau. Und dann die Verse 14 bis 16. Gottes Rettung in freundlichen Männern. Gottes Rettung in freundlichen Männern. Und dann die Verse 18 bis 24. Gottes Errettung in dem Geist der Weissagung. Gottes Rettung im Geist der Weissagung. Wie wir zu diesen Versen der Schrift kommen, sind wir konfrontiert mit einer zweiten Begebenheit, oder wir waren in einer zweiten Begebenheit, wo Saul den David töten wollte. Es ist ein wahnsinniger, verrückter Handlung von Saul, als er David wieder an die Wand spießen wollte. Und er behandelt, denn Saul möchte der Mann sein, auf den alle schauen, anstatt dass es David sei. Und in Vers 11 sollten wir sehen, nachdem David von Saul weggeflohen ist, geht David direkt zu dem Heim, wo er mit Sauls Tochter Michael lebt. Und was wir lesen ist, dass David hier mit der Tochter von Saul, mit seiner Frau, die Tochter von Saul, Michael, zu tun hat. Es ist so, wie als sie die Tochter von Saul war, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie wusste, dass ihr Vater David hasst. Und sie weiß wahrscheinlich von einem klaren Plot, von einer Verschwörung, die Saul gegen David nun vorhat, ihn in der Nacht zu töten. Dass Saul nämlich Boten zu Davids Haus geschickt hat, das Ziel war, dass sie David ergreifen und ihn töten. Einer der alten Kirchenhistoriker, Josephus, hat eine andere Geschichte im Blick. Er denkt, dass diese Männer geschickt wurden, um nur zu berichten. Aber es ist vielmehr so, dass diese Männer geschickt wurden, um David zu töten. Und was sagt Michael zu ihrem Ehemann? Sie sagt Folgendes. Wenn du nicht entkommst mit deinem Leben heute Nacht, dann wirst du morgen früh umgebracht. Du musst jetzt gehen. Du kannst nicht warten. Wenn du am Leben bleiben willst, solltest du jetzt gehen, sonst wenn du am Morgen erst gehst und nicht den Schutz der Dunkelheit hast, dann wirst du vor diesen Männern sichtbar sein und sie werden Hand an dich legen. So lesen wir, dass sie nicht nur Michael den David ermutigt zu gehen, sondern dass diese Frau ihn aus einem Fenster herablässt. Wie ich das betrachtet habe in meinem Kopf, ich dachte, das wäre eine sehr starke Frau. Habt ihr jemals einen Körper mit einem Seil herabgelassen? Und das Bild, dass die Prinzessin von Israel den großen Krieger David aus dem Fenster lässt, ist wirklich spektakulär. Aber es ist passiert. Und ich möchte nochmal in Apostelgeschichte 9, wo ein anderer Saul, der zu Paulus wird, wo er in einem Korb herabgelassen wird, über eine Wand herabgelassen wird. Und wir haben diese wunderbare Handlung von dieser Frau, die dem David verheiratet war, und sie ist treu ihm gegenüber, und ihrem Ehegelübnis ist sie auch treu als Frau, als eine Frau unter Gott, die einem Mann Gottes verheiratet war. Für das wusste sie, dass David König werden würde, dass er gesalbt ist. Wir wissen nicht, ob sie es wusste. Aber wir wissen, dass Gott sie genutzt hat, um David zu erretten. Und dann kommen wir zu ihrer Handlung der Täuschung. Wenn ihr in manche Übersetzungen schaut, wie in der, die ich gelesen habe, dann steht hier in Vers 13, und Michael nahm das Bild oder Teraphim und hat ein Geflecht von Ziegenhaaren draufgesetzt. Das Wort ist, das ist der Hausgötze. Das Wort Teraphim ist jetzt in meiner Schlachter ist wörtlich übersetzt. Und in Kapitel 15, da ist Samuel, wie er Saul das Beste von der Beute nimmt, obwohl er sagt, das soll alles zerstört werden. Und da ist auch Teraphim aufgelistet. ob Saul es schon getan hatte oder ob er es von diesen Eroberten gelernt hat. Er wurde ein Götzendiener. Das ist Vers 23, Götzendienst. Es sind auch andere Stellen. Diese Hausgötzen kommen immer wieder vor in den Händen der Israeliten. Aber ich möchte sagen, dass es, wenn überhaupt, mindestens ein Brechen des zweiten Gebots, dass man kein Abbild anfertigen soll. Es ist möglich, dass die Israeliten hier diese Götzen anfertigen gegen das Gebot Gottes, das zur Anbetung Gottes. Wir haben auch in anderen Bereichen der Schrift seltsame religiöse Übungen, die Israeliten machen, wie zum Beispiel das Anfertigen von Ephods, von Priestergewändern entgegen dem Gebot. Es kann also sein, dass dieser Hausgötze dem Herrn, dem Gott Israels, geweiht ist. Aber ich möchte euch sagen, es ist Beweis, dass das Volk Gottes geistlich abgeirrt ist. Aber es zeigt uns hier eher die Treue Gottes, in dem selbst normale Leute gebraucht werden zur Errettung von David. In wirklich einmaligen Umständen. Also die Michael täuscht, wie auch immer es aussieht, es ist wahrscheinlich fast so groß wie ein Mann. Sie setzt Ziegenhaare auf sein Kopfende und wenn Männer hinblicken, können sie denken, das ist ein Mann, der da liegt. Und das ist effektiv, das funktioniert. Denn wir sehen in einem Moment, dass sie ihnen sagt, er ist krank. Und dann gehen sie zurück und gehen zu Saul. Aber in Vers 17 sehen wir die Interaktion von Michael mit ihrem Vater. Saul kommt zu ihr und er sagt sehr deutlich, warum hast du mich betrogen und meinen Feind laufen lassen? Dass er entkam. Und nun hört man hier diese böse Frage hier, diese verdorbene Frage von Saul. David hat Saul nie was getan und nun ist Saul so böse. Wie antwortet Michael? Ich sage euch, wie sie hätte antworten sollen. Sie hätte ihren Vater zurechtweisen sollen. Sie hätte sagen sollen, die Bibel sagt uns, lass ihn los. Es ist mein Recht, meinen Mann zu verteidigen, denn wir sind ein Fleisch. Es ist mein Recht, richtig für mich, meinen Mann zu ehren. Aber stattdessen sagt sie, ich denke, sie hat es aus Angst gesagt, sie hat gelogen. Aus Angst. Sie sagt, dass David sie bedroht hätte. Und so haben wir diesen Bericht. Wir haben hier ethische Fragen, die diesen ganzen Abschnitt auch umgeben. Sollte sie für die meisten würden sagen, ja, sie hätte lügen sollen, um Leben. Sollte sie nochmal leben, um ihr eigenes Leben zu retten? Und manche sagen, das ist normal, natürlich gesehen. Und es ist möglicherweise auch in Ordnung. Aber das ist nicht im Kern hier. Die Schrift bezeugt die übernatürliche Vorsorge Gottes, wie er David rettet, durch die Hand und die Handlungen seiner Frau Michal. Gott wirkt in verschiedenen und mysteriösen Weisen als der Liedschreiber, wie auch der Liedschreiber bezeugt. Gott lenkt auf unfassbare Weise. Und jetzt der zweite Punkt, Gott rettet durch freundliche Männer. Das klingt komisch. Wie kann ich diese Männer nett oder freundlich nennen? Nun, wir müssen erstmal fragen, wer sind diese Männer? Wer sind diese Boten? Das Wort in Hebräisch ist, das wird normalerweise auch für Engel gebraucht. Es kann auch an Herolde vom König beschreiben, die einer Armee vorausgehen, die Dinge bezeugen, berichten. Sie haben einen Dienst. Sie sind nicht einfach irgendwer. Aber ich möchte auch sagen, es sind keine Soldaten. Es wurde uns gesagt, die sind keine Krieger. Das sind keine Krieger der Armee Israels. Sie haben verschiedene. Aber eins, was wir in diesem Abschnitt sehr gut annehmen können, ist, dass sie benutzt wurden von Saul, um Agenten zu sein. Männer wie so eine Spezialeinheit, um geheime Missionen auszuführen. Leute, wo man nicht erwarten würde, dass sie David verfolgen. Das ist keine Garnisonsgruppe, sondern die wirken wie Boten des Königs, wie Herolde. Aber sie haben vielleicht Messer für den König versteckt. Und wir wissen aus Vers und wir wissen, dass sie den Auftrag hatten, David zu töten. Und das ist eine sehr große Aufgabe, vor allem wenn wir denken, das ist doch nur ein Bote. Würdest du Boten schicken, Herolde, um jemanden zu töten, der Goliath und 200 Philister getötet hat? Das sind trainierte Männer, das sind Profis. Die haben brutale Taten bereits getan, die haben sind quasi so professionelle Mörder oder Agenten und Auftragskiller. Und wie wir nun zum Heim Davids kommen in Vers 14, als sie fragen, wo David ist, er ist krank, sagt Michael. Und sie haben vielleicht gesehen, wie da diese Figur im Bett liegt, David scheinbar. Und sie haben wahrscheinlich das Bett gesehen und sind zurück zu Saul und haben dann gesagt, er ist krank. Und Sauls Antwort sagt uns, es klingt, als hätten David, als diese Männer sich gescheut, David zu töten, weil er krank ist. Und Sauls Antwort ist, bringt ihn im Bett zu mir, damit ich ihn töte. Die Leute sagen, wir möchten ihn nicht anfassen. Wer wird einen kranken Mann töten? Wir wollen das nicht tun. Und Saul sagt, wenn ihr das nicht tut, dann bringt ihn zu mir und ich werde das Messer in seine Brust stoßen. Bringt ihn zu mir. Hier ist also diese Sensibilität in den Männern. Sie sind, wenn sie so Killer, Auftragskiller sind, dann macht es nicht viel Sinn und trotzdem durch Gott wird es gebraucht. Sie sind aufgetragen, David zu töten und haben sich nun geweigert zu töten. Und doch kommt diese Freundlichkeit ihres Herzens und es erlaubt ihnen leider nicht. Und wie sie nun kommen, dass David krank ist, gehen sie zurück zu David und gehen nochmal zurück und sehen den Götzen und das ist die Gelegenheit für David, von seinen Verfolgern Abstand zu gewinnen. Und so hat Gott David gerettet. Er hat hier einen Vorsprung. Er hatte die Möglichkeit, nach vorne zu preschen und Abstand zu bekommen von seinen Feinden. Die wunderbare Macht von Gott, die hier deutlich wird, seine Vorsehung, sein souveränes Handeln in einer gewöhnlichen Situation, um seinen Knecht zu retten. Wie wir fortfahren, kommen wir zum dritten Punkt, Gottes Errettung durch den Geist der Weissagung. Das war bereits eine seltsame Darstellung der Schrift hier. 1. Samuel hat einige seltsame Abschnitte. Aber jetzt sehen wir hier David, wie er nun auf der Flucht ist und nun geht der Schwerpunkt weiter. Wenn wir nicht auf die Verse 18 bis 23 kommen, 24, dann denken wir vielleicht, wenn ich David wäre und ich habe hier den König, der mich König will mich töten, vielleicht gehe ich heim. Vielleicht gehe ich da, wo die Familie ist, Leute, die mich verteidigen und ernähren können. Nein, da geht David nicht hin. Geht er vielleicht zu seinen Soldaten, über die er gesetzt war? Nein. Geht er zu irgendeiner der Städte, die David gesungen haben und wo die Frauen ihm Lobpreis gesungen haben, mehr oder weniger. Oder nimmt seine eigene Stadt ein, wird ein König für sich selbst. Nein, er macht nichts davon. Was macht er? Er geht, er vertraut auf Gott. Wie? Er geht zu Samuel, dem Prophet Gottes, in Vers 18. Und das ist ein Zeugnis. Er geht zu Samuel nach Rama, wo Samuel sein Heim eingerichtet hatte und seinen Dienst angefangen hatte. Und wie er zu Samuel ging, hat er alles erzählt, was passiert ist. Und das heißt, er und Samuel blieben in Naiot, ein Ort, wie es scheint. Und das wird dem Saul, berichtet. Saul hat wohl überall seine Agenten, hat seine Augen und Ohren überall. Und das hört er. Siehe, David ist bei Naiot in Rama, in Naiot bei Rama. Und dann sind wieder diese Boten, die nicht nur Boten sind, sondern wahrscheinlich Auftragsmörder. Und er sandte Boten, um David zu holen. Als nun sie zu Naiot kam, da begegnen sie dem Propheten. Und die prophezeien. Die sprechen über die Herrlichkeit Gottes im Geiste. Und sie sehen auch Samuel, wie er da als Haupt über ihnen steht. Da haben wir diese Männer, die keine Waffen tragen, außer der Waffe des Wortes Gottes. Und was passiert mit diesen Männern? Als die Auftragsagenten, die Boten Sauls diese Weissagung hören, fangen sie plötzlich selber an zu weissagen. Das ist übernatürlich. Das ist nicht normal. Es ist nicht nur so, dass sie einer Predigt zugehört haben, sondern sie sind überkommen, überwunden von der Macht des Heiligen Geistes und sie selbst werden zu Verkündigern Gottes. Sie werden überwunden und reden von den Geheimnissen und Herrlichkeiten Gottes. Das ist die erste Gruppe. Was macht Saul? Er macht dasselbe, er sandt eine zweite Gruppe und das passiert wieder und dann sendet eine dritte Gruppe und das passiert schon wieder. Da hat man diese bedeutende Sache. Wir wissen nicht, ob es 15 Boten sind oder 2, 3, aber wir haben 3 Gruppen von Boten Sauls, die überwunden sind vom Heiligen Geist, die mit Samuel dastehen und den Propheten, mit Samuel und den Propheten dastehen und weissagen. Vers 22 lesen wir, da ging auch er selbst, er nimmt es in seine eigene Hand, wie er schon oft gemacht hat. Er geht selbst, geht nach Ramah. Und als er zum großen Brunnen kam, der in Secho ist, fragte er und sprach, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe in Naiot bei Ramah. Und er ging dahin, nach Naiot bei Ramah. Und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er ging weissagend weiter, bis er nach Naiot bei Ramah kam. Und er zog auch seine Obergewänder aus. Und er weissagte sogar vor Samuel und lag ohne Obergewand da, jenen ganzen Tag und die ganze Nacht. Das Bild ist hier noch deutlicher. Es ist nicht nur, dass diese Männer vom Geist überwältigt werden, sondern sie sind so überwältigt, dass sie sich auf den Boden werfen und sich ihre Kleider entledigen. Das ist ein sehr deutlicher Bericht, der hier in der Schrift gegeben wird. Das ist ganz seltsam und das ist einmalig. Außergewöhnlich. Und das kann wahrscheinlich gesagt werden. Dass die besten Pläne von Menschen hier zunichte werden. Wie groß bist du, wie mächtig kannst du sein angesichts des Gottes des Himmels? Und so können wir hier die Worte Davids hören in Psalm 59, Vers 9, wie er zu Gott sagt, angesichts ihrer Macht will ich auf dich harren, denn Gott ist meine sichere Burg. Durch diese Macht Gottes sind Auftragskiller zu Predigern Gottes geworden. Und ich werde nicht versuchen, euch die inneren Vorgänge hier zu erklären, denn ich habe keine Ahnung, wie Gott das gemacht hat. Aber ich weiß, dass es wahr ist, dass in all diesen Dingen Gott David errettet hat. Und dass Gott alle errettet, die auf ihn vertrauen. Er rettet durch gewöhnliche, vorgesehene Umstände, wie zum Beispiel eine treue Frau, aber auch eine schwache Frau, eine lügende Frau. Und auch Männern und selbst durch das Sündigen gar von Menschen, die aber Gott durch den Heiligen Geist dann doch lenkt. Dass selbst verdorbene Menschen, wie diese Boten, plötzlich Gott dienlich sein müssen. Das, was wir hier verstehen sollten, ist, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind. Gott hätte seine Hand erheben können, er hätte Saul töten können. Aber das war nicht sein Ziel. Sein Ziel war Gehorsam gegenüber Gott. David fuhr fort, Heiligkeit zu erjagen, anstatt Verzüglichkeit zu bekommen. Er wollte die Macht Gottes erstreben, anstatt seine eigene Macht. Und es ist ein wunderbares Zeugnis. 1. Samuel 26, Vers 9, wo er es auch zu seinem Knecht sagt, töte Saul nicht. Niemand hat je den Gesalbten des Herrn angetastet und ist ungestraft davongekommen. David ist hier ganz klar danach gerichtet, heilig zu handeln. Und so sage ich euch, Christen, in allen Schwierigkeiten und gar Gefährlichkeiten des Lebens sollen wir nicht auf uns blicken, sondern wir sollen gucken, was Gott geboten hat. Was ist das, was der Heiligkeit und dem Gehorsam am meisten entspricht? Wir sollen nicht mit den Dingen nachjagen, die wir aufbringen als Idee, sondern wir sollen einen heiligen Krieg in Gottes Kraft führen, im Geiste, und sagen, mein Gott, meine sichere Burg, er wird mich erretten, er lässt mich im Triumph über meinen Feinden dastehen. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, wir lieben dich, wir danken dir für deine beständige Treue und deinen Schutz und deine Vorsehung. Und das Senden deines Heiligen Geistes. Wir bitten, Herr, dass du uns Verständnis schenkst und dass du uns stärkeren Glauben gibst an dich. Nicht wegen der Dinge, die wir von dir wollen, dass du sie tust, sondern wegen der Dinge, die du getan hast und die Dinge, die du verheißen hast, zu tun. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du in jeder Weise uns errettest vor den Händen von verdorbenen Menschen, dass du uns vor deinem Zorn auch errettest und in deinem Sohnes Blut, im Blut deines Sohnes uns behütest und bewahrst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.